Deepers.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Beauty Buzz. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo Laura, hallo Rabi.
Moin.
Hi, hi.
Wie geht es euch?
Sehr gut, ausgeschlafen.
Eine kurze Frage. Gehen Ärzte eigentlich auch zu Ärzten? Ich kenne das, dass wenn Menschen Mediziner sind, auch immer denken, nee, ich kann bei mir auch alles selber behandeln und ich brauche gar nicht zum Arzt zu gehen. Wie ist das bei euch?
Ja, aber das Problem sehe ich anders. Das Problem ist...
Die anderen sind alle können alle nichts.
Genau, du weißt, wer was kann und wer nichts kann. Und es ist schwierig, jemanden zu finden, den du halt, der deiner Meinung nach halt so gut ist, dass er dich behandeln kann. Ach, zum krass. Beispiel, wenn ich jetzt als Mann sage, ja, zu welchem Urologen gehe ich?
Ne, kannst du mit dem Papa gehen, der ist gut.
Ja, da ist so eine Maus. Aber wer von meinen, man geht immer zu Freunden in der Regel. Und dann muss man halt schauen, wer von den Freunden...
Eigentlich geht man dahin, man schreibt schnell eine WhatsApp, oder?
Oder taucht auch einfach da auf.
Ja.
So mache ich es.
Also ihr geht aber schon, wenn ihr irgendwas habt. Also beziehungsweise, wie schlimm muss es bei euch sein, dass ihr sagt, jetzt muss ich zum Arzt?
Nachts um 11 oder um 11:30 klingelt Rami dann bei irgendeinem Kumpel.
Nein,
kann
so
schon
nicht.
Mal gucken.
Nee, so nicht. Aber wenn man so ein bisschen hypochondermäßig unterwegs ist.
Was dann, alle Ärzte sind, nur so by the way.
Ja, ein bisschen Herz stolpern nach einem Red Bull, da denkt man, man hat eine Myokarditis und dann ruft man an. Ja, und dann kriegt man schnell einen Termin, geht hin.
Ach, ja, also da gibt es aber schon zwei Gruppen. Die einen, die da so ein bisschen hypochondermäßig unterwegs sind und bei jedem Fitzelchen denken, oh, das könnte auch das und das sein. Oder aber welche, die wahrscheinlich auch so Sachen komplett wegignorieren und sich denken, ja, das ist nur ein Besenreißer.
Am besten ist eigentlich in der Lernphase, weißt du, noch 100 Tage Lernplan vor dem Staatsexamen. Du sitzt jeden Tag da und denkst dir so, hä, habe ich das auch?
Also ich hatte alles. Vom Magen-Darm-Krebs über einen Herzfehler bis hin zu Hodenkarzinom hatte ich da alles während den 100 Tagen.
Okay. Aber ihr rennt jetzt nicht bei einer Erkältung oder Grippe zum Arzt?
Nein.
Okay, hätten wir das auch geklärt und sind auch schon so ein bisschen beim Thema, was du, Laura, gerade schon gesagt hast, so vorm Staatsexamen. Das heißt, ja, ordentlich am Büffeln, man hat alles einmal gehabt gefühlt und bis man dann im Endeffekt als Mediziner da ist, wo man ist, sprich selbstständig ist oder irgendwie dann ja mit Praxis oder im Krankenhaus irgendwie als Arzt, Ärztin, das dauert natürlich seine Zeit und dafür habt ihr dann entsprechend natürlich auch ein Medizinstudium gemacht. Wie lange dauert das? Einfach nur, dass wir kurz die Zahl einmal aufgerufen haben. Wie lange dauert das, bis man wirklich fertig ist und sagen kann, jetzt bin ich Arzt, jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich im Krankenhaus fest arbeiten will oder eine eigene Praxis aufmache.
Also du meinst jetzt das Studium? Wie lange dauert das Studium?
Ja, nee,
Studium
die,
dauert
also
6 Jahre.
Okay.
Danach bist du Arzt.
Ja, aber wichtig.
Approbierter Arzt. Ja, aber du hast noch keinen Facharzt.
Ja, aber erstmal zum Studium. Das Studium ist hart. Ja, das Studium ist hart. Du hast drei Staatsexamina. Also das erste ist das sogenannte Physikum. Das ist die Hölle auf Erden. Also wirklich sehr, sehr hart.
Grüße gehen an alle, die gerade lernen.
Ja, wirklich.
Also obwohl es gerade rum, ne?
Ja, mein Beileid. Dann hast du, das ist nach 2 Jahren, dann hast du nach 5 Jahren das sogenannte Hammer-Examen. Das ist ein Examen über alle Fächer, alle Krankheitsgebiete.
Schriftlich.
Schriftlich auch. Geht 4-5 Stunden. Das ist auch sehr hart. Man bereitet sich in der Regel da 120 Tage drauf vor.
Mehrere Tage geht es ja auch, oder?
Ja, genau, es geht 3 Tage. Ja. Man bereitet sich da drauf wirklich 3 Monate intensiv vor. Dann arbeitest du ein Jahr als Sklave im Krankenhaus. Ne? So ist wie so ein Praktikum. Und dann hast du nochmal ein Staatsexamen und nochmal über alle Fächer.
Ach krass.
Ja,
okay.
Mit Kernpunkten so 3.
Mündlich aber.
Ja, mündlich. Das ist das Problem, mündlich. Und je nachdem, da kriegst du auch ein Losfach. Und je nachdem, was du für ein Losfach bekommst, kann sich das noch mal ein bisschen schwieriger gestalten. Zum Beispiel Pädiatrie ist so ein Fach, was sehr schwierig ist, oder Pathologie. Also unterm Strich muss man sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren, Nerven und Energie, bis man Arzt ist.
Und sich auf dem Weg wahrscheinlich, also man muss sich schon auch immer fix sicher sein, dass man das wirklich möchte.
Viele denken
merkt
dann,
dir werden
das
auch viele Steine
schnell
in den Weg gelegt. Es ist jetzt nicht so, dass du das easy peasy alles durchgehst. Und du
bist danach noch nicht fertig. Du bist danach noch nicht fertig, weil jetzt musst du dich entscheiden, was will ich machen.
Das heißt, nach diesen 6 Jahren, ne?
Genau.
Also danach bist du fertig mit deinem Studium.
Ja, da bist du nur Arzt.
Du hast deinen Abschluss als Arzt und dann stehst du da.
Und noch keinen Doktortitel?
Nee, den musst du, den kannst du, ja, den muss man nebenbei machen. Das ist auch eine Sache für sich. Da gibt es auch verschiedene, es gibt leichtere und schwerere, spielt aber keine Rolle. Ne, wichtig ist, dass man den überhaupt gemacht hat. Das bedeutet, Arzt ist nicht automatisch Doktor.
Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Also, das heißt, wir haben 6 Jahre Studium, Schweiß, Blut und Tränen und immer wieder die Erkenntnis, ich möchte diesen Beruf wirklich machen. und da, wie geht's dann weiter?
Und dann denkt man, man hat es geschafft. Ja, dann geht man halt in die Facharztausbildung. Bei mir waren es jetzt 5 Jahre.
Wenn man in die Facharztausbildung geht, ne?
Wenn man in die Facharzt, aber schon, 99% machen das. In meinem Fachgebiet HNO waren es da 5 Jahre, bei Laura sind es 6 Jahre und das ist wirklich die Hölle auf Erden. Also,
ja, das heißt, 12 Jahre bist du dann komplett fix und fertig.
Und dann oder der Depp vom Dienst. Der Depp vom Dienst.
Und auch da, also viele sind dann Facharzt, bleiben da noch 2 Jahre im Krankenhaus, weil die sich das noch nicht als so zutrauen, alleine was zu machen. Und da bist du halt mit Mitte 30, bist du so fertig und kannst dann halt in die freie Marktwirtschaft
wenn du willst. Ja, es gibt auch Leute, die einfach gerne angestellt sind und in den Kliniken.
Je länger man im Klinikum ist, desto mehr Erfahrung sammelt man, desto mehr kann man Sachen handeln, Reanimation, Notfälle, Blutungen, Wiederbeleben, ja, einfach dieses Management. Das war bei mir schon extrem. Das ist bei Laura in der plastischen Chirurgie mit Verbrennungen und abgehackten Armen nochmal ein Tick extremer. Schlaflose Nächte habe ich genügend gehabt und die Laura auch, wo wir nachts geweckt worden sind. Jemand hat sich das Ohr jemand wurde das Ohr abgeschnitten oder einer hat sich mit einer Kettensäge aus Versehen die Hand amputiert. Und wir wissen, wie man sowas managt. Ja. Das war lange, also viel Arbeit, viel Energie wurde da reingesteckt, aber dadurch ist man sich so selbstsicher, dass man halt jetzt in unserer Praxis zum Beispiel, dass wir alles managen können. Also uns kann da nichts, wenn da, wir haben ja auch ältere Patientinnen, wenn da eine alte Patientin einen Herzinfarkt bekommt, haben wir damit keine Probleme. Ja, wir können es managen.
Also das ist ja auch auf jeden Fall gut zu wissen, einfach erstmal das fachliche Wissen zu haben und dann spielt natürlich aber auch, glaube ich, einfach Erfahrung eine große Rolle und du musst dann ja auch einfach unterschiedliche Erfahrungen sammeln, um an den Punkt zu kommen, dass du sagen kannst, jetzt bin ich mir sicher mit allem, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es auf einmal, wenn du im Krankenhaus bist und dann hast du noch einen Chefarzt im OP nebendran stehen, ist es was ganz anderes, als wenn du dann auf einmal alleine am OP-Tisch stehst.
Absolut.
Da passiert irgendeine Scheiße und du denkst dir so, fuck, wie kriege ich das jetzt irgendwie gehandelt?
So
also
ist es.
Da musst du ja erstmal hinkommen und dann auch dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu haben, zu wissen, egal wie, wo, was passiert, die Menschen, die zu mir kommen, sind einfach in guten Händen.
Das willst du ja auch selber auch, wenn du zum Arzt gehst.
Auf jeden Fall, das kannst du aber glauben.
Problematisch wird es, wenn man halt diese Infos nicht hat und denkt Arzt, ja, und da gehst du halt zu jemandem, weil hier in Deutschland kann man nach dem Studium, da bist du Arzt, darfst du eine Praxis aufmachen. Da bist du freier Arzt, aber kein Facharzt.
Okay.
Ja, da darfst du deine Medizin machen. Und der neue Trend gerade ist, dass viele junge Kollegen ohne irgendwelche Erfahrung halt Praxis aufmachen und dann halt schön unterspritzen Botox und Hyaluron.
Ja.
Bei Botox kann man in 2-3 Kursen lernen. Bei Hyaluron kannst du schon gravierende Komplikationen hervorrufen, die dann nicht managen können.
Ja, also der Grund, warum ich jetzt auch nochmal nach der ganzen Ausbildungs- und Studienzeit und so gefragt habe, ist natürlich, dass wir einmal kurz das Thema Qualität hat seinen Preis irgendwo auch besprechen möchten. Wie du es gerade schon angerissen hast, Rabbi, natürlich ist fachliche Expertise und Wissen enorm wichtig, einfach zu wissen, wie funktioniert der menschliche Körper und dann natürlich auch Erfahrung, die halt damit mit reinspielt. Wenn man von der Uni direkt kommt, kann man Kurse belegen und kann dann direkt schon anfangen zu spritzen.
Theoretisch darfst du auch ohne operieren.
Kurse.
Du theoretisch darfst auch direkt spritzen. Operieren.
Okay.
Ja, also man kann theoretisch direkt nach der Uni ohne Kurse, wie Laura sagt, spritzen und operieren.
Ja, aber du musst ja trotzdem Anästhesisten finden, der da mitmacht.
Ja, das ist ja. Die machen auch alles. Anästhesie und OPs in einem.
Du grinst gerade so nach dem Wort, Anästhesisten sind eh die Schlimmsten.
Nein. Es gibt manche, wirklich, sind so mutig, die machen selber die Narkose und schnippeln da ein bisschen selbst rum. Aber das geht halt nach sehr kurzer Zeit schief und dann, aber leider auf Kosten der Patienten.
Ja, definitiv. Und ich meine, es gibt ja auch gesetzliche Regelungen, ne? Also, dass du schon auch vom Gesetzgeber festgelegt hast, was wer darf und wer nicht.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber nicht genügend, weil ich meine, der Medizinstudent oder der Arzt, der freie Arzt, der hat ja diese 6 Jahre gemacht. Bedeutet so, ein bisschen Ahnung hat er ja schon, weißt du, der hat schon im OP gearbeitet, der hat 1 Jahr im Krankenhaus gearbeitet, der hat da Wundmanagement gemacht, der kennt die Antibiotika, der kennt auch das Notfallmanagement, der weiß, wie man auch reanimiert, zwar nicht im Schlaf heraus, aber er kennt die Theorie, ja.
Immerhin.
Und, ja, immerhin. Aber da gibt es noch eine andere Gruppe, nämlich die Heilpraktiker.
Ja.
Und die machen richtig Probleme.
Okay.
Also du musst es auch von den Ländern unabhängig sehen, oder, Rabbi? Ich meine, in manchen Ländern dürfen ja sogar nur gewisse Facharztbezeichnungen unterspritzen. In anderen Ländern.
In Italien, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, da dürfen nur Plastiker.
Plastiker, Dermatologen und HNO dürfen da nur unterspritzen. Ja,
okay.
Die Ärzte, die sich auch mit den Gebieten auskennen. In England dürfen unter anderem auch Krankenschwestern unterspritzen. Diese Krankenschwestern aber haben ein 4-jähriges Studium hinter sich. Also die Krankenschwestern in England sind deutlich besser ausgebildet als die hier in Deutschland. Die können was. Ja?
Also auch nochmal je nach Land natürlich unterschiedlich. Aber hier bei uns in Deutschland ist es ja so, dass Heilpraktiker zum Beispiel auch unterspritzen dürfen. Kosmetikerinnen allerdings nicht. So, und wenn es um Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen geht, gibt es ja auch da gewisse Grenzen. Ne? Also sowas wie Hyaluronunterspritzungen sind erlaubt, aber hatten wir auch schon in Folgen besprochen, sowas wie, wenn dann mal was schief gehen sollte und sich ein Gefäß verschließt, können die das allerdings nicht wieder mit der Hyalase auflösen.
Ja, schau dir mal, wie wird man Heilpraktiker? Ein Heilpraktiker kannst du theoretisch in 2 Tagen an einem Wochenendkurs aber 4 Stunden werden. Ja, das ist halt zwar Ländersache hier in Deutschland, aber in einem oder anderen Bundesland reicht da wirklich dieser Kurs aus am Wochenende. Dann kannst du noch eine kleine Prüfung ablegen bei der IHK, glaube ich. Und anhand, das sind 60 Multiple-Choice-Fragen. Diese 60 Multiple-Choice-Fragen sind in einer halben Stunde auswendig gelernt. Und dann darfst du schön Spritzen in die Hand nehmen und losspritzen.
Ja, also ich habe mal nachgeschaut, bei Heilpraktikern ist es so, die Berufsbezeichnung ist in Deutschland geschützt und darf eben nur mit staatlicher Erlaubnis ausgeübt werden. Und die erhältst du dann, wenn du eine amtsärztliche Überprüfung, auch Heilpraktikerprüfung genannt, erfolgreich absolvierst. Und im Falle der Heilpraktiker ist es so, man macht eine Ausbildung und die sind auch wieder recht vielfältig. Es gibt super viele Heilpraktikerschulen, die dann auch entsprechend unterschiedliche Lehrgangsformen zum Beispiel anbieten. Also es gibt da so ein Fernstudium oder berufsbegleitende Teilzeitlehrgänge oder halt irgendwie so Vollzeitausbildungen, die man machen kann. Und kurz als Beispiel, an einer Fernschule dauert die Ausbildung zwischen 12 und 30 Monaten. Also
ja,
das macht
niemand.
Ein Unterschied zu 6 Jahren Studium.
Nein, das macht niemand. Schau dir das mal an, habe ich gerade für dich gegoogelt hier. Heilpraktikerschein in nur 3 Tagen. Ja, da macht man diesen Heilpraktikerschein in nur 3 Tagen und dann wird man auf die Menschen losgelassen. Das sind die Probleme, das ist die Realität. So, das steht zwar so im Internet, aber so richtig geregelt ist es halt nicht und keiner hat Lust und Bock, um das richtig zu kontrollieren. Viele dieser Scheine, behaupte ich mal, sind auch gefälscht. Mehr dadurch sprießen ja diese Heilpraktiker aus allen Löchern. Und die Komplikationsraten, oder ich behaupte mal, die meisten Komplikationen, die da stehen in den Beipackzetteln und die wir auf den Kursen lernen, werden durch Heilpraktiker verursacht, die gar keine Ahnung haben von ihrem Handwerk. Ja,
oder Kosmetiker, ne?
Ja, Kosmetiker dürfen das ja gar nicht. Kosmetiker dürfen nicht spritzen. Fertig, aus. Da muss man auch nicht diskutieren. Das ist eine Straftat, das ist Körperverletzung. Dürfen die nicht machen. Bei Heilpraktikern, die dürfen Hyaluron verspritzen.
Weil Hyaluronunterspritzung als minimalinvasive Eingriffe zählen, ne?
Und das Hyaluron selbst ist nicht als Medikament.
Okay, genau.
Das ist der große Unterschied. Ja. Das Hyaluronsäure zählt nicht zum Medikamentengesetz.
Aber Botox schon. Deshalb
das heißt, aber dann dürfen auch alle möglichen Hyaluronunterspritzungen vorgenommen werden.
Ja.
Ne? Das heißt, du kannst Lippen, Jawline, Kinn,
da
Wangen.
Werden keine Unterschiede gemacht. Also alles, was eine Hyaluronspritze ist, dürfen Heilpraktiker machen.
Ja, das ist ja kein Medikament.
Genauso wie
zum
PHP
Beispiel,
und so
die
weiter.
Dürfen auch Blut abnehmen von dir,
ja.
Das Blut aufarbeiten und wieder zurückspritzen. Aber eine Bluttransfusion dürfen die nicht machen, weil ein Blutkonserve ist wiederum ein Medikament.
Okay.
Die Bluttransfusion ist ja dann nochmal sehr, sehr speziell.
Ja, das war nur ein Beispiel. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Also Eigenblut, oder nehmen wir mal an, wir nehmen dein Blut, machen daraus eine Konserve, dann dürfen die es nicht mehr dir zurückgeben. Weil dann ist es nämlich ein Medikament.
Okay.
Ja, die dürfen keine Medikamenten verspritzen. Die dürfen alles andere machen, was nicht in diesen Bereich gehört.
Also sie dürfen Hyaluronsäuren spritzen, das ist besteht eigentlich außer Frage, ja, das dürfen sie. Nur das Gegenmittel dazu, um diese Hyaluronsäure wieder aufzulösen, falls du irgendeinen Notfall hast oder falls du ein Problem hast, das dürfen sie nicht spritzen. Und ich denke, das ist halt äußerst heikel. Und das ist genauso wie bei den Augenärzten, glaube ich, da kommen in der ganzen Nachtschicht kommen immer die ganzen Mädels mit ihren aufgeklebten Wimpern, wenn die Kosmetiker irgendeinen falschen Kleber verwendet haben und die extreme allergische Reaktionen haben. Mhm. Das ist auch so, dass die Augenärzte müssen dann die ganzen Wimpernpatienten nachts versorgen und regen sich total auf, weil sie ja eigentlich nicht die Ursache oder weil sie ja nicht die Verursacher waren von dieser Problematik. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen das Dilemma, was man in der ästhetischen Medizin hat.
Mhm, das glaube ich. Also natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, so, das ist schon auch eine staatlich oder ein geschützter Beruf, zumindest Heilpraktiker jetzt, wenn wir konkret davon sprechen. Natürlich gibt es auch solche und solche und das muss man, glaube ich, auch immer ganz klar auch irgendwo differenzieren. Aber wie ist es bei euch? Werdet ihr wütend und seid ihr sauer, wenn dann Patienten und Patientinnen zu euch kommen, die vorher woanders waren und ihr gemerkt habt, da hat jetzt einfach jemand versucht, über seinen Bereich hinaus Eingriffe vorzunehmen oder sonst was? Seid ihr sauer einfach, weil ihr euch denkt, da ist jemand, der hat gerade Menschen behandelt und hat einfach überhaupt, also die Verantwortung, die damit einhergeht, komplett unterschätzt.
Es gibt ja auch gute, ja. Es gibt, ich kann dir bestimmt eine Handvoll aufzählen, die echt gut sind, die gute Arbeit machen und die genau wissen, was sie machen. Aber das Problem ist, es gibt halt überall schwarze Schafe und dann ärgert man sich schon, man ärgert sich am meisten, oder ich ärgere mich am meisten, wenn ich merke, okay, das sind gefälschte Produkte, das sind Produkte, die darf derjenige eigentlich gar nicht benutzen, offiziell. Wie kommt der eigentlich an diese Sachen? Weil ich kaufe oder wir kaufen unser Botox mit dem Arztausweis. Das heißt, du hast eine Arztnummer, du hast den Arztausweis und du kommst an dieses Botox nur ran, wenn du wirklich zur Apotheke gehst und es kaufst. Jetzt ist die Frage, woher kommen die ganzen Leute, die das offiziell nicht spritzen dürfen, an diese Medikamente? Da muss ja irgendwo was schiefgehen.
Ja,
die Frage ist, wo? Und ist es gefälschtes Produkt? Ist es irgendwo gepanscht? Weiß ich nicht. Und das ist das Ärgerliche und das wird halt auf der Grundlage des Patienten getragen, was meiner Meinung nach eine Katastrophe ist, weil der Patient ist derjenige, der eigentlich gut behandelt werden sollte und der sich ja in deine Hände begibt. Und derjenige, der das macht, dem müsste das eigentlich bewusst sein, dass er da eine große Verantwortung hat.
Das finde ich immer, also ist ähnlich wie, wenn es um so Rechtsfragen geht, ne? Das sind dann teilweise Bereiche, wenn du da jetzt keine Leute kennst oder dich selber nicht auskennst, bist du einfach darauf angewiesen, dass die Leute, zu denen du gehst, dass die einfach Ahnung haben und das halt richtig machen so. Und wenn nicht, ist richtig scheiße. Abgesehen davon sind wir halt jetzt auch in der Medizin, das heißt, es geht direkt um die Gesundheit, um den eigenen Körper, um das eigene Wohlbefinden. Und wenn da richtig viel schief läuft, dann Halleluja, Amen. Was war denn der schlimmste Fall, der mir bei euch aufgetaucht ist, aufgelaufen ist?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also mich regt das auf, dass es Körperverletzung ist, was die machen. Ne, Sachen zu machen, die gefährlich sind, wofür man eine langjährige Ausbildung braucht. Also Beispielfälle. Sonntag klingelt das Telefon. Oder wenn Samstag klingt das Telefon, meine Lippe sieht komisch aus, tut mir leid, ich bin keine Patientin von euch, ich war woanders, was kann ich da machen? Ne? Ganz klarer Fall, Gefäßverschluss, ja, geh doch bitte zum Behandler, wo du warst, ja, die hat mich weggeschickt. Ja, und so ein Gefäßverschluss kann dazu führen, dass die Lippe abstirbt.
Ja,
das ist zum Beispiel ein Beispiel. Andere Beispiele, wie Laura gesagt hat, mit den gefälschten Produkten, dann kommen die mit den verhunzten Lippen, willst die auflösen. Ja, und dann löst sich das nicht auf. Wir spritzen da so viel Hyalase rein, wie wir einfach reinspritzen können und es tut sich nichts. Ja, es ist auch,
sagt ihr denn dann den Patienten, Patientinnen? Also, keine Ahnung, die kommen ja auch zu euch dann, ne, weil sie irgendwie Hilfe brauchen und ihr sagt, okay, wir versuchen das. Ihr kommuniziert ja auch sicherlich am Anfang, wir machen das, was irgendwie geht, aber wir haben keine Garantie.
Ja,
es ist ja auch sau frustrierend, wenn es dann nicht geht.
In Saarbrücken haben wir so ein Problem, viele ich meine, wer geht da hin oder wo geht man grundsätzlich hin? Viele schauen halt auch gerne nach dem Preis, insbesondere die jungen Mädels zwischen 18 und 20, die nicht so viel Geld haben. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Lippenunterspritzung, kostet bei uns 270. So viel hatte ich damals nicht mal in 2 Monaten in dem Alter. Ja, mein Taschengeld war 20 Euro und ich hätte mir sowas nie leisten können.
Im Monat.
Ja, wirklich. Ne?
Ja. Also ich, naja, ich du hast schon einen Job gehabt.
Ja, aber trotzdem, ich hätte mir sowas nicht leisten können. Ja. Und da schaut man schon, wo man halt mit, oder was man das Maximale mit seinem Geld erreichen kann. Deshalb gehen halt, jetzt in Saarbrücken haben wir eine, die bietet Lippen für 99 Euro an. Wir haben kein Produkt, das im Einkauf 99 Euro kostet. Unsere Produkte kosten im Einkauf um die 150, 180. Ja, da kann man schon mal ein bisschen höllhörig werden. Man kann googeln. Ja, die gehen dann dahin. Haben auch nur diesen 100 Euro, die man hart zusammengespart hat, lassen sich dann halt die Lippen machen, weil das ist der größte Wunsch. Man will ja halt wie die Insta-Models aussehen. Dann geht es schief und die melden sich dann halt bei uns. Mhm. Ja, und dann fragen wir, was wurde gespritzt? Dann sagen die, ja, die und die Marke. Und dann wirst du schon hellhörig, weil wir kaufen sehr große Mengen ein und bekommen den günstigsten Preis bei der Firma. Mhm. Und wenn du dann hörst, 100 Euro und der günstigste Preis bei der Firma ist 160,
ja, da schwierig, ja, dann kann irgendwas nicht stimmen.
Kann irgendwas nicht
aber
stimmen.
Überleg mal, wie krass einfach der Wunsch ist, jetzt wenn wir bei dem Thema Lippen sind, die Lippen auf, also die Lippen zu machen irgendwie, wie forciert die Leute das irgendwie angehen, dass sie dann gleichzeitig auch entsprechende Risiken halt einfach in Kauf nehmen, ne?
Ich
weil das
glaub,
ist dann ja, kann gut
so
gehen
weit.
Und wenn es schief geht, dann überlege ich mir, was ich mache. Aber im ersten Moment ist dann, okay, Geld zusammengespart, ich kann das jetzt machen lassen.
Ja, aber.
Punkt.
Schau mal, wenn jemand zu uns kommt, gibt es eine sehr lange Aufklärung über alle Risiken, alle möglichen Risiken und Komplikationen, sowie über das Verfahren danach. Die Frage ist, wurden die darüber aufgeklärt? Und das ist halt die goldene Frage. Wurden die über Gefäßverschluss aufgeklärt, Infektion, Wundheilungsstörung?
Wurde ihnen gesagt, dass wenn ein Gefäßverschluss passiert, dass derjenige das nicht wieder auflösen
kann? Ja. Das ist, glaube ich, eher die Frage wahrscheinlich.
Ich meine,
ne? Wahrscheinlich kriegt schon jeder überall einen Aufklärungsbogen hingelegt. Den kannst du dir doch auch rein theoretisch selber am PC abtippen.
Ja.
Ja, hoffen wir.
Und dann?
Die Frage ist halt, man würde ja auch irgendwie zusammenarbeiten. Das wäre ja kein Problem. Aber die Frage ist halt einfach, werden die darüber aufgeklärt, dass das passieren kann? Und kann man das dann wieder auflösen oder hat man den Notfallarzt in der Hinterhand, zu dem man den Patienten schicken kann?
Ja,
also das wäre ja kein Problem, dass man sagt, okay, gut, kann ich, wenn ich ein Problem habe, den zu euch schicken.
Ja, also einfach ehrliche, offene Kommunikation und dann auch einfach ganz klar kommunizieren, das ist mein Tätigkeitsbereich, das darf ich auch einfach nicht und deswegen mache ich das und mache das aber nicht. Aber falls was passieren sollte, ist das entsprechend eine gute Anlaufstelle.
Ja. Früher war der Heilpraktikerberuf eine Alternative zum Medizinstudium. Ja, da hast du Sachen angeboten, die es in der klassischen Medizin nicht gibt. Ja, irgendwelche Kräutertherapien, irgendwelche Akupunkturen, Radiofrequenztherapien, alles was halt in der normalen Medizin als Hokuspokus angesehen wurde, vielleicht auch durch die Pharmaunternehmen unterdrückt. Das konnte man bei dem Heilpraktikern bekommen und das war was ganz Schönes. Nur innerhalb der letzten 10 Jahre, ne, seit diese Filler-Geschichte so populär wurde, haben halt viele einfach das schnelle Geld gerochen und haben sich gedacht, ich werde Heilpraktiker, ja, um genau nur das zu machen.
Es ist ja auch nicht, ich glaube nicht, dass die medizinische Injektion dem Ideal des Heilpraktikers entspricht.
Eben,
oder?
Das sage ich
Ideologie,
ja. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Heilpraktiker war mal früher Akupunktur.
So ein anderer alternativer Ansatz, nicht aus der klassischen Schulmedizin heraus den Körper betrachten und entsprechend behandeln und natürlich auch Akupunktur und so weiter.
Akupunktur, Akupressur, bestimmte Massagen,
Dinge, die helfen, ja.
Auch wie der Chiropraktiker. Der Chiropraktiker kann ja manchmal die Leute besser einrenken wie ein Orthopäde.
Ja,
gerne. Ja, es gibt auch diese alten, guten Heilpraktiker, ja, aber diese ganzen neuen Mittel-20-Jährigen, die dann diesen 3-Stunden-Kurs am Wochenende machen und dann halt nur spritzen, das geht gar nicht. Und ich arbeite persönlich dran, dass das halt in Deutschland verboten wird.
Das Lustige ist ja auch, wenn du mal googelst, ob ein Arzt mit einem Heilpraktiker zusammenarbeiten darf, darf man nicht.
der verliert sofort seine Approbation.
Der Arzt Ach, verliert krass. Seine Approbation, wenn er mit dem Heilpraktiker zusammenarbeitet.
Ach krass, das wusste ich auch nicht. Und ich meine, ja, wie du es gesagt hast, so, ne, Heilpraktiker und so weiter, ursprünglich ganz anderer Ansatz. Und dann ist das ja auch so ein Trend, dass innerhalb dieses Berufes so eine Schiene entstanden ist in Richtung Unterspritzung und
ja, ich glaube halt, dass jede Kosmetikerin, was ja auch Sinn macht, ich glaube, dass jede Kosmetikerin irgendwie sich so denkt, okay, wie kann ich mich noch fortbilden, wie kann ich mich noch weiterbilden? Ah ja, dann mache ich den Heilpraktiker und dann kann ich noch spritzen. Ich glaube, also da gibt es sehr viele davon und ich glaube, das ist halt die falsche Art und Weise, dahin in diese Richtung zu gehen, weil man halt doch so viele Komplikationen und Probleme haben kann, auf die nicht vorbereitet sind. Und es ist ja auch eigentlich für einen selber, es ist ja total schwierig, wenn man mit den Problemen, die da aufkommen, nicht klarkommt. Ja,
aber kommt es dann nicht auch immer auf die ganz persönliche Einschätzung an, dass man sagt, okay, Thema Unterspritzung traue ich mir jetzt auch einfach zu und ich mache dann, also angenommen, weißt du, ich mache meine Heilpraktika-Ausbildung, mache dann irgendwie noch Lehrgänge und Kurse zum Thema Spritzen und bin dann irgendwann so weit, dass ich mir denke, ja, ich traue mir das zu.
Dummheit und Mut geht miteinander, kommt miteinander. Okay. Ne? Und die sind halt häufig sehr mutig. Sehr, 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 sehr mutig. Also,
ja, das Problem ist, wenn du nicht weißt, was du kaputt machen kannst,
aber wenn man sich jetzt anschaut, den Weg von unseren Kollegen, ja, oder von uns ja auch, 6 Jahre Studium, dann hast du nochmal Facharztausbildung und in der Zeit nimmst du niemals eine Hyaluronspritze in die Hand und das ist halt zum Beispiel bei Laura war es immer nur Chefarztsache. Nur der Chefarzt hat halt Hyaluron unterspritzt. Ja, bedeutet, bis die erste Hyaluronspritze an den Patienten gelegt haben, sind schon mal 14, 15 Jahre vergangen. Ja, hingegen sind die Heilpraktiker 22, 23, haben diesen kleinen Kurs gemacht und haben halt den Mut, weil die einfach nur an das Finanzielle denken und gehen dann an den Patienten ran. Das ist ja das große Problem. Nicht so wie ein erfahrener Oberarzt, der jetzt denkt, okay, operativ kann ich alles und jetzt nehme ich mir halt die Kirsche auf der Sahnetorte und bringe mir noch Unterspritzungen bei. Mhm. Weil so sollte es sein.
Ich denke, wenn du das mit England vergleichst, in England ist es ja auch so, dass die ganzen, da gibt's aus England kommen eigentlich, glaube ich, die meisten Videos mit den Gefäßverschlüssen von der Nase und so weiter, weil da einfach extrem viele auf der Straße spritzen und so weiter. Und das ist oft das Problem. Und die Ärzte in England, die haben richtig Probleme, irgendwie da klar Schiff zu machen insgesamt in dem ganzen Land, weil das Problem ist, die haben eine falsche Unterspritzung nach der anderen.
Ja, aber würdet ihr euch wünschen, dass es dann von Gesetzgeberseite aus, dass das alles noch viel strenger geregelt wird? Absolut. Auch vielleicht in Zukunft, dass man sich die aktuelle Situation nochmal anguckt, auch gerade wenn es um ästhetische Medizin und so weiter geht, dass man da nochmal so ein bisschen nachjustiert?
Auf jeden Fall. Also es ist total wichtig, dass man da einfach was macht. Ich denke auch, einfach dem Patienten zu, im Moment ist der Patient ja totally lost in Deutschland, oder?
Ja, da kennt man diesen Fall, wo einmal der A. Samari, also mehr brauche ich nicht sagen, kann man googeln, der hat in Düsseldorf, da wurde auch verknackt, 6 Jahre, der war Facharzt, kam aus dem Iran, Facharzt für Kardiologie. Man hat gedacht, Kardiologie ist scheiße, ich kann damit kein Geld verdienen, hat dann angefangen BBLs zu machen, das was Laura in Spanien macht. Mhm. Und da hat ungefähr dann in 2 Jahren 50 BBLs gemacht, 20.000 Euro für ein BBL und dabei sind 2 Patienten gestorben. Hat halt 2 Jahre gedauert, bis man halt die Komplikationen öffentlich geworden sind, wo man gesagt hat, okay, du darfst zwar operieren, aber etwas, was du auch operieren kannst, wo man nachweisen kann, das habe ich gelernt, das habe ich da und da gelernt. Und das konnte er halt nicht und hat dann wegen fahrlässiger Tötung dann halt 5 oder 6 Jahre Gefängnis bekommen. So sollte es auch in den anderen Gebieten sein.
Ja, und wollte gerade sagen, der war dann ja Mediziner und hat entsprechend auch schon operiert und es war trotzdem aber, ja, wie du es gesagt hast, einfach nicht sein.
Es ist nicht sein Fachgebiet, er ist Kardiologe. Genau. Er ist Kardiologe. Genau. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, gehirnchirurgische Eingriffe zu machen, ja, was ist komplett das
Dürftest du ja, ne?
Ja, dürfte ich, genau. Dürftest oder du. Augeneingriffe oder Eingriffe an den Augen, dürfte ich. Bis was schief geht, die Person mich verklagt, das öffentlich wird und erst dann kriege ich Ärger.
Überlegt mal.
Komisch, oder?
Überlegt mal, wie krass das eigentlich ist.
Und das jetzt, Gleiche ist bei den Heilpraktikern. Wo ihr
das
erzählt,
das heißt, ich habe ein allgemeines Medizinstudium und kann das dann einfach machen. Also so ist es erlaubt.
Als Arzt darfst du alles machen.
Ja, und das ist das Problem bei den Heilpraktikern. Da muss auch erstmal ein Kläger da sein, dann ein Richter, dann muss es öffentlich werden und dann dann wird man verknackt. Da gab es auch eine, die sich als Heilpraktiker ausgegeben hat in Raum Düsseldorf.
Ah, stimmt, das hattest du mal erzählt.
Ja, die, ne? So eine 20-Jährige, die hat über 3 Jahre verdammt viel gespritzt.
Ja.
Also wirklich Millionenbeträge. Und dann so waren es 3 oder 4 Gefäßverschlüsse. Die haben dann geklagt. Das wurde öffentlich und die sitzt, glaube ich, immer noch.
Ja, da habe ich auch vor kurzem ein Video gesehen auf TikTok tatsächlich.
Aber die war, glaube ich, keine Heilpraktikerin. Die hat sich, glaube ich, nur ausgegeben.
Die hat sich so ausgegeben, ja. Die von einer Patientin, die da war, die einfach dann so eher über ihre Erfahrungen erzählt hat.
Im
die
Hotelzimmer.
Auch meinte, genau, die ist da in ein Hotelzimmer gekommen. Und noch nicht mal ein krasses Hotel, sondern irgendwie so 0815 Absteige. Und dann saßen da im Schlafzimmer auf dem Bett drumherum, keine Ahnung, lauter Mädels. Und sie hat im Nebenzimmer innerhalb von wenigen Minuten da die Leute behandelt.
Und ich denke, was auch noch ganz wichtig ist zu sagen, was richtig wichtig ist, also auch nicht nur in Bezug auf Heilpraktiker, sondern auch Ärzte. Jeder Arzt braucht seine Praxis. Man darf nicht zum Beispiel als Arzt in einem fahrenden Gewerbe
irgendwo hingehen. Also,
irgendwie so ein fahrender Bäckerwagen.
Nein, diese Botox-Partys oder
Tupperwaren-Partys.
Tupperwaren-Partys, ja, genau sowas, das darfst du nicht als
Arzt.
Das ist
unseriös und verboten. Ich darf nicht irgendwo in ein Kosmetikstudio hingehen, jeden zweiten Samstag und da die Patienten spritzen. Darf ich nicht, auch wenn ich eine Aufklärung mache und alles drum, darf ich nicht. Ja, das gibt es auch einige Male, dann kommen die zu uns mit der Komplikation. Und da fragen, wo waren Sie denn? Ja, ich
habe
bei
Botox-Party.
Ja,
ach, krass.
Ja.
Mit ein bisschen Sekt, das ist noch das Allerbeste.
Ja, Alkohol nach einer Injektion, das ist das Beste. Ich war bei meiner Kosmetikerin, da kommt einmal alle 4 Wochen eine Ärztin aus der Ukraine und die macht das.
Und okay, aber wie checke ich denn jetzt als Patientin vorab einmal, keine Ahnung, ob das alles so koscher ist?
Impressum, Lebenslauf. Man kann googeln, also wenn man mich googelt, findet man alles über mich, ja, bei Laura genauso. Da sieht man auch die Doktorarbeit, ne? Man sieht so viele Sachen, wo man überall war, die ganze Historie. Man kann auch bei der Ärztekammer anrufen, ob das auch wirklich ein Arzt ist. Ja, man ist ja irgendwo gelistet. Das sind so Kleinigkeiten, ja, Kleinigkeiten, woran man erkennen kann, man ist bei einem richtigen Arzt oder bei einem erfahrenen Arzt und nicht einfach irgendwo jetzt mal zwischendrin beim Friseur, der dir ein Angebot macht, Botox für 50 Euro, dass man sich
und
da...
Strähnchen.
Ich denke, man sollte halt echt so ein bisschen hinterfragen und man sollte sich nicht von diesen ganzen Ablenkungsmanövern ablenken lassen oder blenden lassen.
Wie zum Beispiel Preis.
Mein alter Chef hat immer gesagt, je mehr Urkunden an der Wand, desto unseriöser. Und ich glaube, irgendwo... hat er damit auch recht.
Ja, okay. Kann sich ja jeder ausdrucken.
Ja.
Ja, das kann sich jeder.
Ja, aber trotzdem gibt es ja auch Kurse und so weiter, die man dann ja auch belegen kann.
Wir,
ne,
sind einmal im Monat auf einem Seminar, Kurs, Kongress.
Es gibt auch echt gute Leute da draußen. Also es ist jetzt nicht, also es hat nichts, auch nicht immer mit dem Grundberuf zu tun. Ja? Es gibt in allen Berufen schwarze Schafe und gute Leute.
Ja.
Ne? Generell würde ich sagen, lange Ausbildung ist oft eine gute Sache.
Ja. Ja,
und dann natürlich auch einfach in medizinischen Händen
und
zu sein.
Was auch nicht schlecht ist, ist wirklich zu jemandem zu gehen, der die Sachen viel macht. Also, keine Ahnung, ich muss jetzt nicht zum Chinesen gehen und eine Pizza bestellen, weil der das so oft macht, sondern ich gehe lieber zum Chinesen, der wirklich ein gutes chinesisches Essen zaubert, oder?
Ja.
Und das, weil er das jeden Tag 5-mal am Tag macht.
Ja.
Ja. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Sache.
Das heißt,
jemand, der alles kann und alles macht,
das
wirklich hellhörig
das
werden.
Das ist ganz schlecht.
Ja.
Egal in was, ja.
Ja, also das heißt, wenn ich jetzt, weiß nicht, wenn der Hausarzt auf einmal, oder na, das ist ja das beste Beispiel, wenn der Hausarzt auf einmal irgendwie sagt, okay, BBL mache ich easy peasy.
Nicht BBL. Die Hausärzte haben jetzt diese Filler für sich entdeckt.
Echt jetzt?
Ja, das ist das, ich sage immer gerne, das neue Akupunktur. Die haben Botox und Filler für sich entdeckt und bieten es halt an. Und wenn da halt ein Hausarzt mit 55 kommt, der von Ästhetik keine Ahnung hat und dann einfach das Zeug in die Lippe reinknallt und am besten auch nicht mal weiß, dass man es mit Hyalase, ist ja nicht sein Fachgebiet, nicht weiß, dass man es mit Hyalase auflöst und wie man spritzen muss, etc. Das ist auch ein bisschen ärgerlich.
Ich glaube, man will ja auch immer was Neues dazulernen und dann macht man halt mal ein bisschen Botox, ne?
Ja, also ich schaue mal von den Hausärzten für meine Praxis nichts ab.
Okay.
Ja, also so ein EKG wird es bei mir nie geben.
Okay, also zusammengefasst, langjährige Ausbildung, Betonung auf jährig, macht Sinn, immer auch zu gucken, in welchem Fachbereich ist der oder die Person unterwegs, zu der man gehen möchte. Dann ganz wichtiger Faktor auf jeden Fall der Preis. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn man irgendeine Behandlung hat oder irgendwo was denkt, oh, das möchte ich aber unbedingt machen. Und dann spart man halt lieber ein bisschen länger vielleicht auch darauf hin, weiß dann im Umkehrschluss, man ist aber auch einfach in extrem guten Händen, falls was schief gehen sollte. Weil in erster Linie geht es immer um die eigene Gesundheit.
Ja, und es geht halt um den Patienten. Und ich denke, da sind wir wieder bei unserer Topic. Qualität hat seinen Preis. Der gute Behandler, der kümmert sich auch noch im Nachhinein um dich. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist ein Weg, der mit dir geht. Und der ist immer erreichbar und immer da für dich.
Und gibt nicht einfach dein Geld zurück. Das ist auch so eine Masche hier in Saarbrücken. Ja. Die geben dann das Geld zurück. Ja.
Ach, krass.
Ja, und dann nach dem Motto, ja, geh irgendwo zum Arzt.
Ciao.
Und dann kommen die da für die Hülase, die Armen. Die Hülase tut so weh.
Scheibenkleister.
Ja, die tun mir so leid immer.
Glaube ich.
Ich habe echt, als junge Mädels, 18, 19, tun mir so leid.
Schiete. Obacht, Augen auf. Und natürlich sind auch nicht alle alternativen Berufsbilder irgendwie, was die Medizin angeht, schlecht. Auf gar keinen Fall. Auch da gibt es Expertise und Leute, die einfach gut sind.
Es gibt auch richtig gute Heilpraktiker.
Genau.
Muss man schon sagen.
Aber einfach trotzdem ein Riesenunterschied, ob ich Medizin studiert habe oder nicht. Und wenn ihr sonst noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt uns gerne. Ihr findet uns auf Insta, thebeautyboss_podcast, auf TikTok natürlich auch nochmal. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
The Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Abi.